Ich möchte heute Morgen Johannes in den dritten Kapitel aufschlagen. Johannes in den dritten Kapitel. Hast du mal erlebt, jemanden, den du kennst, und sie ändern sich und sind ganz anders?
Es ist, ob die eine ganz andere Person geworden sind. Manchmal denken wir, die Menschen spinnen. Ich denke an einen Menschen, der so viel Hass gegen Christen hatte. Aber dann, innerhalb 3 Tage, war er dabei, nicht diesen Christen anzugreifen, sondern diesen Christen zu verteidigen. Denk an den Saulus, der Paulus geworden ist. Und sie haben auch gedacht, wie könnte der gleiche Mensch so sein? Wir alle Menschen merken, dass wir Änderung brauchen. Wir brauchen, ja, etwas anderes. Wir sind nicht zufrieden mit dem, wie wir sind, in unserem natürlichen Wesen. Und so war es diesem Mensch gegangen in Johannes Kapitel 3. Hier ist ein suchender Mensch, diesem Nikodemus. Und er kam zu Jesus, kam in der Nacht. Und dieser Mensch war ein Oberster der Juden. Das heißt nicht nur, dass er, keine Ahnung, vieles von Gott wusste, sondern er war höchstwahrscheinlich ein von den ganz wichtigsten Männern in ganz Israel. Sicher war er im Hohen Rat und er war vielleicht, das ist so wie der höchste Gericht, höchste Gerichtshof, aber war er vielleicht auch da eine große Nummer. Und so ist er zu Jesus gekommen, aber in der Nacht, höchstwahrscheinlich aus Scham. Er wollte nicht, dass andere davon wussten. Und er war aber auf die Suche. Er war ein denkender Mensch. Er kannte, wusste viel von Gott. Er war selber ein Rabbi. Aber er kam zu Jesus, merkte, dass er ein Rabbi war, ein Lehrer war und sagte, irgendwas ist mit dir anders. Er hat Zeichen von Jesus erfahren. Wir wissen nicht, wie und welchen. Vielleicht indirekt. Vielleicht hat er selber versucht, Menschen zu heilen oder Geister auszutreiben oder Dinge zu machen. Aber vergeblich. Und jetzt kommt diesen Jesus aus Nazareth und er kannte Gottes Wort und er hat Zeichen getan und dafür keine Ehre einfach genommen. Er hat nicht wie normale Menschen einfach so groß gemacht. Er hat im Gegenteil gesagt, sag keine davon. Weil er kam im Demut. Er hat ein ganz anderes Ziel als wir Menschen, auch wenn er die Ehre hätte bekommen können. Und so sagte er diesem Nikodemus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm ist. Er war fasziniert mit den Zeichen und er war nicht allein, weil in Kapitel 2 gab es andere, die auch mit den Zeichen fasziniert waren. Er sagte sogar, die haben an ihm geglaubt, mindestens äußerlich. Er sagte in Kapitel 2, Vers 23, als aber Jesus in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und wir denken, schön, Jesus hätte sich freuen können. Aber Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Menschen sind oft von Zeichen, von Wundern fasziniert. Sie wollten den Segen von Gott erfahren. Aber das bedeutet längst nicht, dass sie Gott kennen persönlich und dass sie rettenden Glauben haben. So ist diesem eine klasse Beispiel für jemand, der viel von Jesus gewusst hatte, viel von Jesus wissen wollte. Er wollte mehr wissen, aber in ihm wusste Jesus, war nicht dem rettenden Glauben. So kam die Suchende zu ihm. Bedenklich zwar aber über Jesus, aber auf die Suche. Jesus kennt dem Herzen. Und heute möchten wir sehen, was Jesus darüber sagt, das Thema die Neugeburt. Jesus sagt in diesem ersten Vers, Vers 3, in Kapitel 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen hier zwei Begriffe betrachten, damit wir verstehen, was hier Jesus sagt. Er spricht von dem Königreich, dem Reich Gottes. Was bedeutet das? Das kommt ein bisschen abstrakt vor, das kommt nicht so wichtig vor. Aber ganz einfach, es bedeutet, dass du sicher bist, dass du zum Schluss deines Lebens auf der richtigen Seite bist. Dass du für die richtige Seite entschieden bist. Ich denke an Saulus, der gegen Jesus gewirkt hat. Und Jesus begegnete ihm auf der Straße Richtung Damaskus, auf dem Weg nach Damaskus. Und er sagte, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus. Du bist auf der falschen Seite. Du bist auf der falschen Mannschaft. Pass mal auf. Und so ist er für Jesus entschieden und sagt, was willst du, dass ich tun soll? Im Reich Gottes zu sein bedeutet, dass du dich unter diesem König gestellt hast, unterordnet hast. Und für den Juden war das klar. Sie hatten verstanden, wie es auch gebetet wurde für Israel. Sie haben verstanden, Gott hat einen ewigen Bund mit seinem Volk gemacht. Und Nikodemus hat dafür gelebt. Er wollte in diesem Reich kommen. Er wollte sicher sein, dass er dazu gehört. Und Jesus sagt, es reicht nicht, nur ein Samen Abraham zu sein. Du brauchst ein Neugeburt. So, das bringt uns, es gibt hier eine Stelle, eigentlich wollte ich drei Sachen dazu sagen heute. Der Predigt, erstens die Notwendigkeit der neuen Geburt, zweitens, wie erlebt man die Neugeburt und drittens, warum lehnen viele die Neugeburt ab? Das könnt ihr selber einschalten. Okay. Oh, schön. Wow. Keine Ahnung. Also, die Notwendigkeit der neuen Geburt. Ich habe eine Stelle aus, Entschuldigung, das wollen wir nicht, noch nicht. Die Notwendigkeit der neuen Geburt. Also in Lukas 19, wir können schnell das betrachten, um das Reich Gottes, damit wir verstehen, wie er das angenommen hat. Weil wir denken, unter dem neuen Bund und das Reich Gottes oftmals leider geht runter. Und zwar, wie die Juden das verstanden haben und wie wir auch teils das verstehen sollten. Lukas 19, Vers 27 sagte er, das ist der falsche Stelle, aber er sagte, er wird, Entschuldigung, wenn ihr das aufschlägt, vielleicht seht ihr das nicht, aber er sagte, er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, sagt der Herr, und weiß nicht, woher ihr seid, weicht von mir alle ihr Übeltäter, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Entschuldigung, dass das falsche Stelle ist. Aber er sagte, wenn die in dem Reich Gottes kommen, wenn Jesus kommt und auf dieser Erde sein Königreich aufstellt, einrichtet und er König ist, es wird anderen, die draußen sind. Und selbst Juden, die Jesus nicht angenommen haben, sind draußen. Jesus sagt, du wirst auch draußen sein, wenn du nicht die Neugeburt erlebt hast. Die Neugeburt ist absolut notwendig. Was ist die Neugeburt? Neugeburt. Das Wort, das Begriff, könnte man so genau übersetzen, Wiedergeburt oder Geburt wieder. Zweimal geboren. Nun, ich möchte das kurz klären, das hat nichts mit Reinkarnation zu tun, nicht zu verwechseln. Wo jemand mit seiner Seele in einem anderen Lebewesen manifestiert wird, ob es im Leib einer Person, eines Tieres oder was anderes manifestiert wird. Das ist Reinkarnation. Wiedergeburt ist was anderes. Die Wiedergeburt ist was ganz Neues. Du wirst nicht mit deiner ewigen Seele in einen anderen Lebewesen eingehen, sondern du bekommst eine neue Seele. Du bekommst ein neues Herz. Nikodemus hatte das auch verstehen können, weil im Alten Testament gab es auch in Ezekiel 36, Vers 26 bis 27, eine ganz wichtige Stelle. Könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Ezekiel 36, Vers 26 bis 27, hoffe ich, dies ist die richtige Stelle. Wir werden sehen. Er sagte, ich werde euch, sagt Gott. Er ist der Gott des Alten Testaments. Ist der gleiche Gott. Er sagte, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neues Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Was die Menschen brauchen, ist nicht äußerlich sich ändern. Wir brauchen neue Herzen. Das steinerne Herz ist nicht formbar. Hört nicht, was anderen sagt. Ist festgefahren. Es ist versteinert. Es kann nur mit einem Hammer geändert werden. Aber wir brauchen fleischende Herzen. Und das bedeutet nicht ein sündhaftes Herz, sondern Fleisch ist weich, formbar. Es hört zu, was ein anderer sagt. Es lässt anderen sagen. Lass einen anderen auch die Macht übernehmen. Und dann sagt er, dann werdet ihr meine Ordnungen nach meinen Ordnungen leben. Nun, das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr Entscheidungsvermögen habe. Im Gegenteil, wir sind umso freier zu entscheiden. Aber wir haben fleischende Herzen, die willentlich Gott gehorchen wollen. Und das ist absolut notwendig, um in das Reich Gottes zu kommen. So hat sicher Nikodemus so eine Stelle verstehen können, selbst im Alten Testament. Die Wiedergeburt ist absolut notwendig, sonst kommst du nicht im Reich Gottes. Du bist ausgeschlossen und die einzige andere Möglichkeit, außer im Reich Gottes zu kommen, ist in seinem ewigen Strafe, ein Ort, den die Bibel der Hölle nennt. Das ist eine ewige Verdammnis. Gott möchte das nicht. Jesus wollte das nicht. Deswegen spricht er direkt das an. Du brauchst eine neue Geburt. Gott hat das versprochen, hat das gesagt, damit wir nicht diese Strafe erleben müssen. Nun, wenn das so wichtig ist, sehen wir dann die Änderung, was es auch bringt. Es spricht von einer Neugeburt. Eine Geburt ist gewaltig. Es ändert alles. Es ist am Anfang eines neuen Lebens. Eine gewaltige Änderung. Wenn wir einmal geboren waren, wenn wir das erste Mal geboren waren, das war großartig, gewaltig. Auf einmal haben wir Luft geatmet. Alles hat sich geändert. Es ist ein neues Leben. Wir dürfen jetzt in dieser Welt leben. Eine Neugeburt ist auch was Neues. Es fängt was Neues an. Es ist eine gewaltige Änderung. Du bist nicht mehr die gleiche Person. Du bist ganz neu gemacht. Aber wir sehen in Vers 6, er spricht davon, dass diesem Neugeburt ist was Übernatürliches. Das ist was Übernatürliches. Er sagte, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Etwas, das wir selber nicht produzieren können. Deine erste Geburt hast du auch selber nicht so mit Mühe gemacht. Ist etwas, das wir von Gott bekommen. Was Gott macht, es kommt von dem Geist Gottes. Johannes Kapitel 1, Vers 13 spricht er auch davon. Er sagt, Kinder Gottes, er sagt in Vers 12 eigentlich, er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Das heißt, wir sind neu geboren in einer neuen Familie. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und wie ist das geschehen? Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es ist ein übernatürlicher Eingriff in unserem Leben. Und ich sage euch, das ist absolut notwendig. Sonst kann man nicht Gott sehen. Nun ist die Frage, wie kann man diesem Neugeburt erleben, wenn wir sowieso das nicht machen können? Das ist, wo Jesus weiter fortsetzt und uns sagt. Wenn man zum Beispiel in Hinduismus schaut, wie man in Reinkarnation erfahren kann und die nächste Stufe erfahren kann, kommt anderen Zitaten, so wie von den Upanishaden, wo es gesagt wird, wie einer handelt, das ist von Hinduismus, nicht von Gott, wie einer handelt, wie einer wandelt. Ein solcher wird er. Aus guter Handlung entsteht Gutes, aus schlechter Handlung entsteht Schlechtes. So ist in der Welt. Was man leistet, dann bekommst du das. Aber so ist es nicht mit Jesus Christus und nicht mit der Neugeburt. Die Neugeburt ist notwendig. Aber zweitens, die Neugeburt kann man nicht einfach leisten. Die Neugeburt ist etwas geschenkt und es ist nur durch den Glauben. Und so sagt Jesus weiter zu Nikodemus, du hättest davon wissen sollen, aber jetzt spricht er davon, wie er diese Neugeburt erleben kann. Vers 14, Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Die Neugeburt kann man nur durch den Glauben erleben. So bezieht Jesus sich auf die Geschichte im Alten Testament, in 4. Mose 21, wo das Volk Israel, die von Gott so reichlich versorgt wurden, es war jeden Tag Brot, sie haben auch ab und zu Fleisch bekommen, sie haben Wasser gehabt, damit sie leben konnten. Nun, ganz ehrlich, ich denke, viele von uns würden uns beklagen, wenn wir sagen, nur Brot, Wasser, nächsten Tag, was haben wir heute? Wasser und Brot. Nächsten Tag, okay, wir nehmen den Manna und dann malen wir das fein und gebacken das ein bisschen anders und wieder Manna. Was ist zum Mittagessen, Mama? Manna. Was sagt das Herz irgendwann? Oh, das reicht langsam. So hat Israel immer wieder gemacht. Gott war gütig, hat ihnen reichlich versorgt. Es hat geschmeckt. Es war genug. Aber das Herz war nicht zufrieden. Und haben sie sich immer wieder gegen Gott beklagt. Und Gott hat viel Geduld gehabt. Aber irgendwann wird Gott auch in Liebe, in Gnade sein Volk auch erziehen. Und so kam feurige Schlange und haben die Menschen gebissen. Giftige Schlange. Diesen Gift hat wie Feuer, hat gebrannt in dem Kreislauf. Das war ein furchtbarer Tod. Und wir denken, vielleicht ist die Reaktion, wie könnte Gott das machen? Aber ich möchte fragen, wie lang hat Gott Geduld gehabt? Und wie schlimm ist eigentlich die Sünde, wenn wir so undankbar sind gegen seine Güte und seine Gnade? Das Problem liegt bei uns, nicht bei Gott. Aber Gott in seiner Gnade, der gleiche, die diesem Schlange gegeben hat, gab auch die Lösung, damit sie geheilt werden können. Und zwar hat er gesagt, mach, gestalte eine Schlange. Gestalte eine Schlange. Was? Das macht keinen Sinn. Ich brauche etwas, gegen die Schlange zu wirken. Gott sagt, mach eine Schlange aus Metall, aus Bronze. Und so hat er das geformt und gestaltet, der Mose. Und in 4. Mose 21, Vers 8 sagt Gott, und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. So hat er eine Schlange gemacht, hat eine Stange, die vorhanden war, hat es drauf gehängt, damit es hoch gemacht werden könnte. Das bedeutet nicht, dass jeder von seinem Zelttür es unbedingt sehen könnte. Es war ein riesiges Zeltlager. Viele vielleicht mussten dann sich bringen lassen, näher zum zentralen Ort in dem Zeltlager, damit sie die Schlange sehen können. Und Gott sagt, jeder, der die Schlange anschaut, wird am Leben bleiben. Gott gibt die Lösung für die Sünde. Nun, es war keine Zauberkraft in der Schlange selbst, noch was besonders durch den Blick an sich, sondern es war das zu tun, was in dem Herzen hat, durch den Glauben. Es war den Glauben in dem Herzen, der ihnen heilte. Und das Schauen war in einem Herzen voller Glauben, dass diese Schlange denen heilen könnte. Warum eine Schlange? Das war unangenehm. Viele haben gesagt, sicher, was, wieder eine blöde Schlange anzuschauen? Die Schlange hat das verursacht. Ich mache das nicht. Diesem Gott, der das gemacht hat, ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich werde diese Lösung nicht annehmen. Und sind dann gestorben. Aber jeder, der williglich diese Schlange anschaut, wird geheilt werden. Nun, Jesus nimmt diese Schlange und er macht was überraschend. Wir denken, okay, Jesus möchte sich groß machen, er möchte sich richtig darstellen. Und was er hier sagt ist, okay, diese Schlange im Alten Testament, die bin ich. Ich bin diese Schlange. Damit jeder, er muss auch erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus, die Schlange geworden, so entwürdigend. Der Sohn Gottes, der heiligen Gott Israels, der ewige Gott, ist mit einer Schlange verglichen. Das würde ich nie wagen. Jesus aber macht das. Er ist diese Schlange, damit jeder, der an ihm anschaut, ewiges Leben hat. Warum eine Schlange? Geschwister, das war absichtlich so. Das war nicht nur nebenbei, okay, Schlange ist erhöht, Jesus wird erhöht und dann ja, kriegst du Heilung. Es war absichtlich, dass er die Schlange ist. Wenn du eine Schlange anschaust, ist nicht angenehm. Giftige Schlange. Und wenn du so eine Schlange anschaust, Metall, das ist nicht viel angenehmer, oder? Und so mussten sie eine Schlange so anschauen, aus Bronze, damit sie geheilt werden könnten. Aber durch den Glauben. Und so ist es im Neuen Testament klar geworden, was Gott damit sagen wollte im Alten Testament, was in 2. Korinther 5 gesagt wird, den Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er hat Jesus zu einer Schlange gemacht. Welche Sünde? Nicht seine, er hat Sünde nicht gekannt. Aber meine Sünde und deine Sünde. Er muss erhöht werden am Kreuz. Das war eine Schande. Das war nicht schön anzuschauen. Das war kein schöner Schmuck. Keinen angenehmen Blick. Aber jeder, der an ihn glaubt, der diese Schande auf sich genommen hat, da entkleidet am Kreuz der Sohn Gottes erhöht worden, Er hing dort, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben könnte. Das ewige Leben haben wir nur in Jesus Christus, weil er die Sünde geworden ist. Alle meine Sünde hat er genommen und auch deinen. Du bekommst ewiges Leben. Das heißt, diese Neugeburt ist nicht wie Lazarus erfahren hat, dass er aus dem Toten auferweckt worden ist und dann irgendwann wieder gestorben ist. Irgendwann kamen wieder die Rückenschmerzen für Lazarus und dann wieder dem Altwerden und dann ist er gestorben. Wieder Lazarus. Aber die Neugeburt ist anders. Du bist neu geboren, aber das ist ewiges Leben. Dieses Leben hört nie auf. Durch den Glauben. Jesus Christus schenkt das gern für jeden, der an ihm glaubt. Nun ist die Frage zum Schluss, warum lehnen die Menschen dann die Neugeburt ab? Warum lehnen Menschen diesen Geburt ab? Wenn es wirklich so schön ist, so eine gute Nachricht, warum gibt es so wenig, die neu geboren sind? Das sagte er zum Schluss. Weil er sagte, diesem Absicht von Gott, in Vers 16, die wir alle kennen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass sie die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Gottes Absicht war, Jesus zu senden, das erste Mal nicht zu richten, sondern zu retten. Aus Liebe hat er ihn gesandt. Und diesen Vers kennen wir. Es ist ein prägnanter Ausdruck des Evangeliums. Johannes 3, Vers 16. Aber er kam nicht zu richten. Und dann sagt er in Vers 18, warum Menschen das ablehnen. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Da sehen wir nochmal die Notwendigkeit der Neugeburt. Aber dann sagt er, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Warum lehnen Menschen die Neugeburt ab? Weil sie für das Finsternis entschieden sind. Sie wollten nicht Gottes Licht haben. Er sagt in Vers 20, sie hassen das Licht. Nun, oftmals denken Menschen nicht, dass sie so sind. Die Pharisäer waren nicht so. Nikodemus dachte, er wollte Gottes Licht haben. Aber er wollte nicht Jesu Licht haben. Er wollte nicht das richtige Licht haben, der seine Sünde entlarvt, der seine Not aufgedeckt hatte. Und er hasste das Licht. Warum lehnen Menschen das ab? Weil sie nicht bereit sind, ihre Sünde abzugeben. Wir lieben unsere Sünde. An Jesus nicht zu glauben, bedeutet, dass wir Entscheidung für das Finsternis gemacht haben. Die lieben das Finsternis mehr. Er sagte, die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Vielleicht wollen Menschen schon ein bisschen von Gottes Licht haben. Sie wollen schon ein Stück Gottes Segen haben. Aber sie wollten nicht wirklich sein Licht haben. Dass er Herr über ihres Lebens sind. Sie wollen Gott ausnutzen für ihre Zwecke. Die lassen dann Gott ihre Sünden nicht aufdecken. Vielleicht sind wir auch so. Ziehst du dich zurück, wenn Gott dein Herz anspricht, wenn er Sünde in deinem Leben, ich spreche zu Geschwistern, die ich glaube, alle hier sind wiedergeboren, neu geboren. Ich kann nicht die Herzen sehen, aber ich denke schon, dass ihr die Neugeburt erlebt haben. Zieht ihr euch zurück, wenn Gott was direkt anspricht? In deinem Leben? Versuchst du so einen Schirm zu haben, damit es ein bisschen Schatten auf deinem Leben wirft? Damit das Licht wirklich nicht aufdeckt, deine Sünde, deine Not? In Jakobusbrief spricht er davon, dass das Beispiel, dass jemand in den Spiegel schaut und sieht, was für ein Mensch man ist. Und wenn ich in die Bibel lese, wenn der Jesaja, ein Mensch, der Gott kannte, vor dem heiligen Gott stand, er merkte, seine Lippen waren unrein. Sind wir bereit, immer wieder das Licht von Gott, unsere Sünde, unser Weg aufzudecken? Entscheidend ist dann, was wir damit machen. Versuchen wir mit unserer fleischlichen Leistung das zu erledigen, wie wir in Römer 7 gesehen haben? Oder kommen wir zu dem Kreuz? Zu dem, der die Schande genommen hat. Und die Schande meiner Sünde und deine Sünde weggenommen hat. Und die Vergebung zu erleben. Vielleicht sagst du, wenn du ehrlich bist in deinem Herzen, dass du noch die Neugeburt nicht erlebt hast. Du hast Theorie schon, du kannst alles erklären, aber neugeboren, ein neues Herz, ein fleischendes Herz, würdest du sagen, ich weiß nicht, ob ich das habe, ob ich wirklich diese Neugeburt erlebt habe. Ich kann dir nur sagen, komm zu dem Licht. Stell dich unter diesem Licht. Lass Gott deine Sünde aufdecken. Lass ihm ehrlich mit dir sagen, wie du bist. Er kam, die Kranken zu heilen, nicht die Gerechten. Und mit diesem, wie Matthäus sagt, arm in Geist, ist Gott bereit, treu, gerecht, uns die Sünde zu vergeben und zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Aber wenn wir uns zurückhalten von dem Licht, dann bleiben wir im Schatten, wir haben Angst davor. Wir hassen das Licht. Wir hassen, wenn wir ehrlich sind, wir verachten Gottes Wort, wir vermeiden das. Wir denken, aber das wird was aufdecken. Das tut weh. Und wir machen das Gegenteil aus das, was Gott haben will. Wir ziehen uns dann zurück von ihm. Oder wir machen so einen Teil von unserem Leben weg von ihm. Weil das Licht darf nicht da ankommen. Vielleicht das andere Teil schon, aber das nicht. Vers 21 sagt er, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Es geht alles zurück zu Gott, aber wir kommen williglich zu diesem Licht. Wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte sagen, Jesus Christus ruft dich heute. Er möchte dir dieses neue Leben geben. Er ist dafür gestorben, damit du dieses Leben haben kannst. Deswegen sagt er einfach, jeder, der an ihn glaubt, nicht nur Theorie, nicht was Wissen, das hat der Nikodemus ganz gut hingekriegt. Er wusste schon vieles. Aber Glauben mit einem ganzen ewigen Schicksal, alles Gott hingegeben, wird nicht verloren gehen. Jesus Christus liebt dich, er liebt mich. Ich möchte uns auch fragen, Jesus kennen, lebst du als wiedergeborener Mensch? Bist du eine neue Schöpfung in Jesus? 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du neu in Jesus bist, lebst du als Neugeborene? Oder würde andere sagen, ja, du bist genau wie ich bin. Oder bist du ähnlich, auch in der Praxis, wie du vorher warst. Deine Gewohnheiten, deine Gedanken, deine Unterhaltungen, alles, was du hast, ist genau die gleiche. Oder bist du eine neue Schöpfung in Jesus? Und wenn wir merken, wir sind diesem Wort gleichförmig geworden, dann kann ich wieder sagen, komm zu dem Kreuz. Komm zu derjenigen, der für deine Sünden gestorben ist, damit du frei leben könntest, damit du anders bist. Und lass ihm dich ändern. Und ordne du ihm unter, aus deinem Herrn und Heiland. Hab das Licht gern in deinem Leben. Lass es dich bloß, deine Sünde bloßstellen. Das sagt in Hebräer 4, dass das Wort Gottes das macht. In Hebräer 4. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele in Geist, sowohl der Gelenke als der Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, das sagt er zu wiedergeborenen Menschen. Sind wir bereit, dass Gottes Wort unsere Gedanken prüft und aufdeckt? Und dass wir Jesus als heiligen Gott, als sein heiliges Licht stehen. Und lassen ihn uns ändern. Ich möchte jeden Tag, dass sein Wort neu Licht auf meinem Leben wirft. Dass er neue Dinge aufdeckt. Das habe ich diese Woche erlebt. Das ist eine Sache, wo er wirklich mich überführt hat. Das war falsch. Von dir. Habe ich zu jemandem gehen müssen und mich entschuldigen müssen. Das macht sein Wort. Ich bin so dankbar, dass wir diese neue Geburt nicht das nur als in einem Moment sehen, sondern es ist ein neues Leben. Geht dein Leben weiter mit dem Herrn und dass du in diesem Reifeprozess vorne kommst. Dass du nicht ein kleines Baby bleibst. Ja, ich bin neu geboren. Und bleib ein Baby. Nein, dass Gottes Wort durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit anderen, ich in diesem Reifeprozess vorwärts komme, dass ich zu dem Licht komme, absichtlich. Dass ich dem Geist Gottes mitwandle, dass er durch seine Kraft vorwärts gehen, dass ich nicht stehen bleibe in meinem christlichen Leben. Wie ein junger Erwachsener bleiben oder wie ein Grundschulkind bleiben, sondern ich möchte mit ihm vorwärts gehen, dass wir diesem durch seine Kraft erleben. Lass uns die Neugeburt. Ich hatte den Sorgen gehabt heute, dass ihr denken würde, als Geschwister, naja, keine Neugeburt, hab schon gemacht, schon hinter mir. Sondern dass es neu kostbar sein wird. Ich möchte den kommenden Mittwoch dann was Neues anfangen, wo wir ganz einfach schlicht schauen, was ich in Jesus bin. Wer bin ich in Jesus? Was habe ich in diesem Leben mit ihm? Und dass wir das zusammen betrachten im Wort Gottes und darin wachsen, was es bedeutet für mein praktisches Leben. Und das passt genau zu diesem Thema, die Neugeburt. Was bedeutet das für mich? Dass wir darin wachsen. Wir wollen beten. Herr Jesus, es ist hier in dem Raum warm, aber ich danke dir, dass dein Geist unter uns wirkt. Herr Jesus, du bist der Herzenskenner. Du kennst jeden Herz und was sie brauchen, sowohl hier in dem Raum als auch die, die im Livestream dabei sind. Lass uns, Herr, wissen, was dran ist, wo du uns erziehen möchtest. Lass die Wiedergeburt uns, lass uns das neu entdecken, Herr, was wir in Jesus sind. Und dass wir voll und ganz für dich leben, dass wir zu dem Licht kommen, das Licht nicht hassen oder verachten oder ablehnen oder vermeiden, sondern dazu kommen und unser Herzen aufdecken lassen von dir. Danke für das Kreuz und danke, Herr, dass du alles die Schande genommen hast für uns an unserer Stelle. Amen.